NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und Sonja Anders, noch Intendantin am Schauspiel Hannover, ab Sommer dann endlich Intendantin am Thalia Theater in Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Ich habe ja gerade gesagt, endlich, denn dass Sie auf Joachim Lux folgen werden, das wissen wir jetzt schon seit über 2 Jahren. Er wird dann 16 Jahre Intendant gewesen sein. Fühlt sich das auch für Sie so an? Endlich loslegen, endlich diese Doppelbelastung hinter mir lassen, denn Sie planen jetzt schon, ich weiß gar nicht genau, wie lange Ihre erste Spielzeit am Thalia Theater und parallel läuft der Spielbetrieb in Hannover aber ja natürlich auch weiter. Also endlich?
Ja, total endlich. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass es jetzt in die Praxis hineingeht, weil wir planen Tatsache über diese Zeiträume und ich plane jetzt schon die Spielzeit nach der Eröffnungsspielzeit und auch die Spielzeit danach ist schon mal angedacht. Das heißt, wir haben einfach inzwischen Vorläufe von gut 2 Jahren und gleichzeitig ist natürlich so eine Doppelbelastung auch nicht so einfach.
Wie oft fahren Sie hin und her im Moment?
Naja, Gott sei Dank gibt es ja Zoom und das Telefon. Ich versuche nicht öfter als 2-mal zu fahren, weil das Theater in Hannover natürlich weiterläuft bis zuletzt.
Heute haben Sie in Hamburg die Pläne für das Thalia Theater vorgestellt, für die erste Spielzeit. Auch darüber wollen wir sprechen in dieser Stunde NDR Kultur à la carte. Sie haben sich Musik gewünscht, unter anderem aus dem Soundtrack von Taxi Driver. Wegen Robert De Niro oder weil Sie so viel unterwegs sind?
Nein, Tatsache finde ich diesen Film und gerade in Verbindung mit dieser Musik ein für mich prägendes Kultwerk. 76 ist er erschienen. Da war ich noch ganz klein, also auch ich war da ganz klein und habe dennoch so meine Jugend über diese Form der Kunst, auch der Verarbeitung von Gegenwart, fand ich total toll. Und das liegt natürlich auch an Robert De Niro, der einfach sensationell gut und damals ja auch noch sehr jung war. Es liegt aber auch daran, dass so diese Mischung aus dieser Großstadtschilderung, auch des durchaus dystopischen Schilderungen und düsteren Momenten, gepaart mit dieser schönen Musik, einen so in einen Sog kommen lässt. Und das hat dann vielleicht auch wieder viel mit Theater zu tun.
NDR Kultur à la carte mit der Intendantin Sonja Anders noch in Hannover, bald am Thalia Theater. Sie kennen das Haus am Alstertor ja sehr gut, Sonja Anders. Sie sind von 2000 bis 2009 unter Ulrich Kuhn Dramaturgin dort gewesen, zuletzt Chefdramaturgin. Und als Sie sich den Beschäftigten am Haus vorgestellt haben, waren da, glaube ich, gar nicht so ganz wenige darunter, die Sie schon kannten. Gibt es für Sie, auch wenn Sie jetzt lange dort nicht richtig gearbeitet haben, so eine Ecke, einen Ort, der für Sie ganz wichtig ist im Theater, im Thalia Theater?
Ja, das war wirklich verrückt, als ich der Mitarbeiterschaft jetzt nochmal als Intendantin vorgestellt wurde, weil ich guckte in Gesichter und habe gedacht, die sind alle noch da. Und sie haben sich auch gar nicht so doll verändert in diesen immerhin 16 Jahren. Und ich bin einfach immer wieder ein Fan dieses Zuschauerraums. Wir hatten gestern eine Bauprobe. Und wenn ich da in diesem Zuschauerraum sitze mit all diesen Arbeitenden, den ExpertInnen dort, die sich mit Licht, Ton, Bühne, mit Malerei auskennen, dann merke ich einfach, wie ich so entspanne und denke, ja, deshalb bin ich da, und weil wir das gemeinsam fabrizieren, dieses Werk, was dann da am Ende in der Premiere auf der Bühne steht.
Hat es jetzt bei der Planung dieser ersten Saison als Intendantin geholfen, dass Sie das Haus so gut kennen? Oder Sie haben ja eben selber die 16 Jahre schon angesprochen. Ist das doch ein so langer Zeitraum, in dem sich so viel verändert hat? Also nicht nur das Theater, auch wenn viele Menschen dort geblieben sind, sondern natürlich auch die Stadt, die politische Situation insgesamt?
Ich finde, dass sich die Welt wirklich verändert hat. Und das ändert auch immer für das Theater was. Dieser Hort dort im Thalia Theater, der hat sich gar nicht so sehr verändert. Und das Schöne ist, dass sich auch viele freuen, dass dem auch Ausdruck gegeben wird, dass ich jetzt wiederkomme. Und trotzdem bin ich ja in einer komplett anderen Position. Und damals habe ich so das Gefühl, da bin ich immer so mit Uli, im Schatten von Uli oder hinter Uli hergezottelt. Und jetzt geht man halt rein und kann so seine Vorstellung und die Vorstellung des Teams dort umsetzen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es auch eine Freude gibt, zumindest bei vielen. Und dieses sich der Welt widmen, das wollen ja alle am Theater. Dass das Theater sich verändert, wollen auch viele am Theater. Und ich hoffe auch das Publikum.
Mal ganz direkt jetzt nachgefragt, ist es dann jetzt manchmal so, dass Ulrich Kuhn in Ihrem Schatten wandelt und Sie sich vielleicht auch in so eine Art Zwiegespräch mit ihm begeben? Ich weiß nicht, ob das eine Beziehung ist, wie Sie sie hatten oder haben.
Wir haben immer noch eine wirklich gute Beziehung und ich kann ja auch verraten, dass es ja auch eine Co-Produktion mit Zürich gibt, wo er jetzt für ein Jahr ja nochmal war. Der Dialog, der war am Anfang in Hannover stärker. Also als ich die ersten Konflikte hatte, als so diese Corona-Pandemie einen vor so Herausforderungen gestellt hat, da habe ich ihn auch oft angerufen. Aber ich habe auch im Stillen oft gedacht, wie macht Uli das? Davon habe ich mich inzwischen sehr gelöst. Nichtsdestotrotz rufe ich ihn manchmal noch an, wenn es ein Thema gibt, auch gerade mit der Politik oder so, dann greife ich zum Hörer und er ist immer bereit. Das ist ja, glaube ich, seine große Qualität auch generell, dass er einfach immer sprechen kann und will und einem auch hilft.
Umgekehrt rufen sich ja manche Menschen auch Sie an, oder?
Ich habe jetzt mal zum ersten Mal eine Mentorschaft übernommen und habe auch gemerkt, was für Verantwortung damit zusammenhängt, also wie man doch auch dann verspürt, dass das eine Wichtigkeit hat für die Person und man sich auch über die Zeit hinaus verantwortlich fühlt. Ich finde dass wir in der Welt, in der wir gerade leben, das gar nicht oft genug tun können, uns helfen oder Hilfe anbieten, weil es ja doch auch viel Stress gibt und man ganz isoliert vor sich hinarbeitet und oftmals verzweifelt ist und Gespräche helfen einfach immer.
Sie schreiben im Spielzeitheft, ein Spielplan sei vergleichbar mit einer Landkarte. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Das heißt, wir begeben uns mit Ihnen dann jetzt auf die Reise und schauen, welche Gegenden Sie für uns, mit uns entdecken wollen. Also Sie und Ihr Team. Wie muss ich mir das vorstellen? Also gehen wir mal davon aus, Sie haben jetzt so eine imaginäre Karte ausgebreitet. In welche Gegenden wollten Sie? Also welche Ziele haben Sie sich da gesteckt? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Es gibt ja eine Vielzahl von Premieren.
Ja, im Grunde ist es auch eine Landkarte der Gefühle, der Geschichten aus dem Jetzt. Es ist eine Landkarte, die auch versucht, utopische Räume zu betreten. Ich bin ein totaler Fan davon, dass man sich Utopien auch wieder traut. Wir sind so sehr beschäftigt mit Dystopien, mit düsteren Szenarien und man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, dass Dinge gut ausgehen. Und so eine Landkarte würde ich schon gern zeichnen. Nichtsdestotrotz müssen natürlich die Themen unserer Zeit dort vorkommen und auch die Themen aus Hamburg müssen vorkommen. Und das sind ja auch Aufgaben, die vor einem liegen, wenn man sich so einer Stadt widmet oder so einem Land, so einer Zeit widmet. Und da hoffe ich, dass die Zuschauenden einfach mitgehen in kleine, zarte Dörfer hinein und in Großstädte, in denen, so wie bei Taxi Driver, eben der Schmutz auf der Straße doch eine Aufgabe ist, der man sich vielleicht gemeinsam annehmen muss.
Wie haben Sie das jetzt gemacht in den vergangenen gut 2 Jahren? Also wie haben Sie Hamburg den Puls gefühlt, also rausgefunden, wie Hamburg möglicherweise tickt?
Ja, ich finde ja Hamburg so toll, weil eine Erfahrung zum Beispiel war, ich bin in viele Gespräche hineingegangen und wir eröffnen die Spielzeit ja mit einem einwöchigen großen Fest auf dem Gerd-Hauptmann-Platz, wo hoffentlich der Wettergott uns wohlgesonnen ist. Da werden wir ein Bühnenbild aufbauen und werden mit ganz unterschiedlichen Playern der Stadt versuchen, ins Gespräch zu kommen, werden kleine Aktionen machen, zum Beispiel mit Hanseatic Help eine Spendenaktion. Wir werden mit den Stadtteilkulturzentren zusammenarbeiten. Aber es gibt auch in der Kultur durchaus ganz, ganz tolle Signale. Wir werden mit der Staatsoper einen Nachmittag verbringen. Und ich bin auf viele, viele Menschen zugegangen und auch auf Initiativen zugegangen und habe festgestellt, dass die Bereitschaft gerade im Moment sehr groß ist, sich zu verbünden, in Allianzen zu finden, um auch noch mal ein Stück weit der Bevölkerung oder den Menschen in Hamburg zu signalisieren, nicht jeder wurschtelt so vor sich hin, sondern wir haben auch gemeinsame Ziele und die heißen dann vielleicht im besten Fall auch die Würde des Menschen bewahren zu wollen oder schützen zu wollen. Das heißt sowas wie ins Gespräch kommen über Sorgen oder sich auch durchaus engagieren für marginalisierte Gruppen.
In den Spielplan gucken wir gleich noch ein bisschen genauer. Erst nochmal Musik. Sie haben sich gewünscht, Une baraque sur l'océan aus dem Zyklus Miroir von Maurice Ravel. Warum?
Manche Musiken erlangen ja Bedeutung durch Menschen, die das hören oder mit denen man diese Musik hört. Und das ist ein bisschen meiner Tochter gewidmet. Es ist ja ein Song, der auch in Call Me By Your Name, einem ihrer lieben Filme, vorkommt. Und ich finde es immer wieder verrückt, wenn man mit jemandem in einen Kinofilm geht, dann erlangt der Film manchmal Bedeutung, weil man mit jemandem Bestimmten da reingegangen ist. Und bei dieser Musik ist es so, dass ich dann an Antonia denke.
das Tonhalle-Orchester Zürich unter Lionel Bringuier mit Une Barque sur l'Océan aus dem Zyklus Miroir von Maurice Ravel. Auch das ist ein Wunsch von Sonja Anders. Sie stehen ja, Sonja Anders, für ein feministisches, diverses Theater. In Hannover haben Sie im Prinzip vorgemacht oder machen es ja auch immer noch, wie das gehen kann, mit einem paritätisch besetzten, bunten Ensemble, also viele Menschen mit Wurzeln aus anderen Ländern. Sie haben viele Regisseurinnen engagiert, das war am Thalia-Theater zuletzt anders. Und manche hat natürlich jetzt schon gesagt, ah, jetzt kommt sie nach Hamburg und da wird das alles nochmal, ich sag mal, krasser. Mhm. Aber das ist nicht mein Eindruck.
Ach, ich weiß gar nicht. Ich finde bestimmte Werte, die ich mitbringe oder bestimmte Ideen und Gedanken, die werden wir auch weiterhin dort verwirklichen wollen am Thalia Theater. Also wir starten ja mit Was ihr wollt, einer durchaus verrückten, utopischen, bunten Fabel. Wenn man sich überlegt, dass Shakespeare schon diese ganzen Geschlechter- und Identitätsverwirrungen bei sich verwirklicht hat, werden wir dem sicher noch eher einen obendrauf setzen. Und diese Frage nach Feminismus ist eine, die beschäftigt mich schon sehr. Und die Frage auch danach, wen müssen wir da alles mitnehmen, damit der Feminismus nochmal wieder ein bisschen wirksamer ist. Das betrifft natürlich auch viele Männer, die wir einfach gewinnen müssen für mehr Gerechtigkeit, für weniger Gewalt, für eine ausgeglichenere Bezahlung und so weiter und so fort zu agieren. Und ich komme ja auch wieder an zweiter Position gleich mit Jorinde Dröse, mit der wir Riesenerfolg hatten, mit Die Wut, die bleibt in Hannover und immer noch haben. Wir haben immer noch ausverkaufte Vorstellungen und auch der Folgeabend, der um Care-Arbeit geht, ist immer ausverkauft. Und das ist ja ein Zeichen, die Frauen und Männer wollen das sehen, die wollen sich auch bestätigen lassen, die wollen ein Stück weit eine Gegenerzählung hören. Wie gibt es auch gelingende Momente? Und das bringe ich sicherlich mit. Und gleichzeitig versuche ich schon auch dieser politischen komplexen Lage, die wir gerade haben, was entgegenzusetzen.
Abgesehen jetzt von den, ich sag mal, feministischen Themen, Jorinde Dröse, die Sie gerade schon erwähnt haben, also Sie bringen zum einen Die Wut, die bleibt mit, wird dann gleich im Anschluss an Was ihr wollt Marschlande inszenieren, nach dem Roman von Jaka Kubsova. Also da geht's ja auch um Selbstbestimmung, also weibliche Selbstbestimmung. Gibt's in der Tat viele andere Themen, also jetzt neben Geschlechtergerechtigkeit geht es auch um permanente Überforderung, die viele von uns ja im Alltag spüren angesichts der krisenhaften Zeiten. Es geht um Machtmissbrauch, es geht um Rassismus, um Krieg, Lüge in Zeiten des Demokratiezerfalls. Hatten Sie sowas wie einen Kompass, also um nochmal auf dieses Landkartenbild zurückzukommen?
Ja, durchaus. Es gibt einen Kompass, es gibt den unbedingten Glauben daran, dass so eine Landkarte von Gefühlen geleitet ist. Manchmal ist es Wut, wie bei Die Wut, die bleibt. Manchmal ist es der Wunsch danach, über die Dinge zu lachen und sich zu erheben, auch mal auf sich zurückzublicken oder runterzublicken und das Ganze nicht ganz so ernst zu nehmen. Aber oftmals sind es natürlich auch, es ist die Sehnsucht danach, in wirkliche Begegnungen reinzugehen, also auf der Bühne, aber auch mit dem Publikum. Und ich glaube, dass das Publikum ja so ausdifferenziert ist heutzutage. Es gibt gar nicht mehr ein Publikum. Es gibt auch nicht mehr nur noch ein Abonnement. Das ist auch interessant. Da sind junge Menschen, die schließen plötzlich ein Abonnement ab. Und wir haben für ganz unterschiedliche Bedarfe im Grunde was auf dieser Landkarte bereitgestellt, aber immer entlang am Jetzt. Das finde ich schon wichtig. Selbst wenn wir über Arendt, also Hannah Arendt, arbeiten, geht es natürlich darum, wie gehen wir heute eigentlich mit dem großen Thema Antisemitismus, aber durchaus auch mit Intellektuellen um, was heißt eigentlich Kulturkampf? Das ist mir ein Thema, was mir sehr wichtig ist, weil ich glaube, es ist ein Begriff der Rechten ist, der auch gegen intellektuelle Linke genutzt wird und mit dem ich mich auseinandersetzen will. Und dieses Jetzt, das ist mir schon wichtig. Und ich glaube, die Menschen brauchen das auch, aber eben nicht in der Hinsicht, als dass man alles nur auch so als so düster zeichnet, wie es vielleicht im Moment aussieht, sondern auch durchaus Auswege findet und neue Melodien.
Freude ist wichtig, das haben Sie mir schon gesagt, als Sie damals die Intendanz in Hannover angetreten haben. Ist das, was Sie jetzt eben beschrieben haben, auch ein Grund dafür, dass es relativ wenige, sage ich jetzt mal, klassische Stoffe gibt auf der Bühne? Also was ihr wollt, haben Sie gerade schon angesprochen. Es kommt auch noch der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Aber das war's dann schon so ziemlich. Also es gibt Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, wenn ich richtig gezählt habe, 7 insgesamt. Aber eben auch natürlich wieder etliche Romanbearbeitungen.
Ich finde schon, Heinrich von Kleist ist ja ein frecher Autor gewesen. Er lässt ja am Ende was zu, was er, glaube ich, selber nicht geglaubt hat, dass nämlich der Richter, der Schuldige, verjagt wird. Deshalb hat er uns sehr gereizt. Und was ihr wollt, ist auch ein Stück, was viel zulässt an Deutung und Wendung. Wir haben gar nicht unbedingt den Kanon gemieden. Uns kamen einfach so viele gute Ideen, was neue Stücke angeht. Und es sind Tatsache, wenn man alle Uraufführungen und Erstaufführungen zusammenzählt, eher 12. Das habe ich auch selber mal durchgezählt. Es sind aber auch durchaus Stoffe dabei, wie die Verwandlung von Kafka, was ja wirklich ein moderner Klassiker ist. Das wird aber überschrieben von dem Filmregisseur Burhan Kobani, der gerade auf der letzten Berlinale auch zu sehen war, schon im Hinblick auch auf seine eigene Biografie als geflüchteter Mensch.
Sind Sie Fan von Sophie Hunger?
Ja, ich bin schon Fan. Ich finde vor allen Dingen aber so diesen Song ganz toll, weil er so auf der Freiheit beharrt und auf einem Vertrauen. Ich liebe ja die Natur auch so sehr und ich finde, der Wind ist so ein tolles Symbol für sich mal rausbegeben aus all diesem vielen Denken und düsteren Gedanken.
Le vent nous portera.
Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui m'entiraille, le palais des autres jours. Les portera. ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destins en opposant, et qu'est-ce qu'on en retient?
Sophie Hunger, Le Vent nous portera, auch das ein Wunsch von Sonja Anders. Sie haben gerade gesagt, das ist so ein Gefühl auch von Freiheit, das der Wind vermittelt. Und irgendwie zumindest jetzt hier in diesem Falle ja auch von getragen sein. Und immer wenn ich Ihnen begegne, habe ich das Gefühl, Sie haben sowas auch in sich, oder? Dass Sie getragen sind. Ich frage mich, wovon?
Ich weiß das auch selber nicht. Also ich habe tatsächlich viele Glücksgefühle im Leben und versucht es auch zu vermitteln in der Gruppe, in unseren Arbeitszusammenhängen, dass das wichtig ist. Ich würde mal sagen, man hat viel von den Eltern vielleicht auch grundsätzlich mitgegeben bekommen. Ich bin aber meiner Mutter ganz dankbar und ansonsten finde ich, das fehlt ja so viel und das macht mich auch ganz traurig, dass ich das Gefühl habe, diese ganze Wut, die sich da gerade kanalisiert in Deutschland und in der ganzen Welt, auch wenn man nach Amerika guckt, diese Wut hat ja doch auch damit zu tun, dass einem was fehlt. Und deshalb bin ich übrigens so ein Fan der kulturellen Bildung, weil ich glaube, dass man Kinder noch sehr erreichen kann mit diesen ganzen Affekten wie Freude, Lust, im Grunde auch Freude an einer Auseinandersetzung oder so. Und manchmal denke ich vielleicht, wenn ich es nochmal wählen könnte, vielleicht wäre ich doch auch an ein Kinder- und Jugendtheater gegangen. Mindestens ist es sehr, sehr sinnstiftend.
Mhm. In Hannover gab es ja, bevor Sie da Ihre Intendanz angetreten haben, eine eigene Kinder- und Jugendsparte. Sie haben das integriert, weil Sie gesagt haben, eigentlich interessieren alle doch die gleichen Geschichten. Klar sind die Themen ein bisschen unterschiedlich gelagert. Es gab dann oder gibt es auch immer noch in Hannover so kleine Fähnchen, da steht dann Jung drauf. Das haben Sie jetzt am Thalia-Theater nicht mehr. Haben Sie es trotzdem im Kopf gehabt bei der Spielplangestaltung?
Absolut, wir finden das auch wichtig. Wir haben Tatsache gesagt, wir lassen mal die Altersangaben weg, sondern integrieren es total. Es wird ganz fluid. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich für LehrerInnen den Hinweis, ab wie viele Jahre das geeignet ist, das jeweilige Stück. Und wir produzieren mit Mabel Preach auch wieder ein Stück ab 12. Wir bringen mit No Black Heroes aus Hannover. Das ist ja ganz schön, wenn man den Spielplan so ein bisschen am Anfang auch auffüllen kann. Und das ist eine wirklich fantastische Inszenierung. Und sie wird aber ein neues Stück auch inszenieren, auch für junge Menschen ab 12 oder 14. Da sind wir dann vielleicht später ein bisschen weiter. Sie schreibt noch und da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil sie die jungen Menschen einfach abholt.
Mabel Preach kennen ja viele hier in Hamburg auch von Kampnagel. Sie haben, das ist jetzt, glaube ich, schon deutlich geworden, auch wenn es so um, ich sag mal, Kooperationen angeht, keine Berührungsängste. Ne? Sie suchen einfach die Begegnung. Also das spiegelt sich auch schon in dem Spielplan. Da sind viele Kooperationspartner dabei. Das ist jetzt an sich nicht so ungewöhnlich, dass dann damals steht Recklinghauser Festspiele oder Salzburger Festspiele. Nein, sie gehen noch deutlich weiter.
Mich reizt es total. Ich frage mich auch wirklich, wie das Theater der Zukunft aussieht. Wir wissen ja alle, das Geld wird in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr werden. Und es ist nicht nur das Geld, es ist auch eine Grundhaltung, die bei mir dahinter steckt. Es ist die Frage danach, ob so jedes Theater wie eine Burg wirken muss oder ob man sich nicht viel mehr auch vernetzen sollte. Und das betrifft natürlich auch die freie Szene. Wir haben ja auch Kapazitäten, die für die freie Szene reizvoll sind. Das betrifft aber auch noch niedrigschwelliger Vereine oder inklusive Theatergruppen, denen man Raum geben kann. Auf der anderen Seite aber auch durchaus Staatstheater in anderen Städten, mit denen wir sehr partnerschaftlich verbunden sind. Das habe ich für die zweite Spielzeit, das ist schon mein kleiner Spoiler, geplant mit einem großen Theater in Deutschland. Und dieses Jahr machen wir eine Koproduktion mit Groningen, einem wirklich fantastischen interdisziplinären Theater in den Niederlanden. Die haben gerade einen Riesenerfolg mit einer Produktion mit 27 Menschen auf der Bühne. Die tanzen, die singen, die spielen um ihr Leben quasi. Da geht's um das Sterben. Und wir machen mit ihnen einen Abend, also mit dem Guy Weitzman, dem Regisseur, und seiner Choreografin Roni Haver, machen wir einen Abend über Hoffnung in nicht so hoffnungsfrohen Zeiten. Und ich hoffe, dass wir mit seinen TänzerInnen, mit unseren SchauspielerInnen, mit seinen SchauspielerInnen da einfach ein sehr buntes, kräftiges Ensemble auf der Bühne haben werden.
Gibt es denn jetzt auch in Hamburg ein starkes Intendantinnen-Trio? Also Sie an der Spitze des Thalia-Theaters, Karin Bayer an der Spitze des Schauspielhauses und Amelie Deufelhardt ja auch auf Kampnagel. Also haben Sie da auch schon was geplant oder sind Sie miteinander im Gespräch?
Ja, wir sind total im Gespräch. Ich habe übrigens Amelie auch durchaus gefragt, ob das okay ist, dass ich Mabel Preach, nachdem ich in Hannover mit ihr gearbeitet habe, jetzt auch wieder im Programm habe. Und sie ist da wahnsinnig großzügig. Ich finde eh, das hat sich ein bisschen verändert. Diese Konkurrenzgedanken, die haben wir alle ein bisschen weggelegt. Und das muss ich übrigens auch für Joachim Lux sagen, der ja nun definitiv ein Mann ist. Und der wirklich so kollegial und offen mir gegenüber auftritt, das ist vielleicht an dieser Stelle auch wichtig. Ich glaube aber grundsätzlich, dass die Theater merken, dass Zusammenarbeit gut ist und wir uns vielleicht dahingehend auch ein bisschen verändern müssen. Das steht ja leider an und gerade die Berliner Theater spüren das gerade ja sehr, dass vielleicht auch an falschen Stellen gespart wird.
Blicken Sie auch mit großer Spannung darauf, wer jetzt Kulturstaatsminister wird eigentlich?
Na, da gibt's ja schon so erste Zeichen, dass das für die Kultur vielleicht gar nicht so gut ausgehen wird. Aber für mich wäre es auch nicht gut, wenn Herr Broster dahin ginge, muss man ganz egoistisch sagen. Und ich hoffe schon sehr, dass Kultur Staatsziel wird, was auch nicht so aussieht. Und vielleicht in diesen Zeiten ein starkes Zeichen wäre, auch mal an die Wurzel des Menschen heranzutreten, nämlich an seine Bedürfnisse, über sich selbst nachzudenken, darüber nachzudenken, warum und wie leben wir miteinander? Wie wollen wir miteinander leben? Das sind ja wichtige Fragen. Aber es sieht nicht so aus, als ob es wirklich ein Ministerium für Kultur geben wird, sondern es wird so weiterlaufen wie bisher. Und das, glaube ich, ist dann auch nichts für Carsten Broster. Und so können wir alle froh sein hier in Hamburg.
Cathy's Walls von Dave Brubeck mit dem Dave Brubeck Quartet. Auch das ist ein Wunsch von Sonja Anders.
Ja, vielleicht ein bisschen eigentlich meinem eigentlichen Musikgeschmack fern, aber ich mag an Jazz so gerne, dass Jazz so viel mit Theater zu tun hat. Und Dave Brubeck hat mal gesagt, dass beim Jazz der Einzelne frei sein kann und trotzdem immer verbunden mit der Gruppe. Und das finde ich so ein schönes Bild. Das würde ich mir so wünschen für mein Ensemble, dass die einzelnen Personen frei sind und sie aber immer zusammen sind und man das auch spürt.
Da muss ja jetzt einiges zusammenwachsen, ne? Es bleiben relativ viele Schauspieler am Thalia-Theater im Ensemble. Also im Vergleich zu sonstigen Wechseln ist es wirklich eine Menge. Ich glaube 18. Mhm. 18 kommen neu dazu, aber die sind wahrscheinlich schon auf dem Weg.
Ja, ich glaube, es herrscht eine freudige Aufregung. Wir haben auch schon ein Treffen gehabt, wo sich alle kennengelernt haben. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Mit Hilfe der KollegInnen der Elbphilharmonie durften wir das an diesem wunderbaren Ort da begehen und haben uns sehr, sehr gut verstanden, finde ich. Und wir haben den Spielplan ein bisschen damals vorgestellt. Und das sind Tatsache 18 Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Städten, die aus München, aus Bochum, aus Berlin, von überall herkommen.
Aus Hannover auch.
Und auch aus Hannover natürlich.
Wie blicken Sie zurück jetzt auf diese dann im Sommer 6 Jahre? Also Sie sollten eigentlich länger bleiben, bis 2029, dann hat es sich anders gefügt. Das Publikum ist Ihnen, glaube ich, sehr gewogen, trotz dieses schwierigen Starts mit Corona. Und auch künstlerisch, Sie waren, Ben Yishai hat im vergangenen Jahr den Mülheimer Dramatikerpreis gewonnen für ihre Überschreibung von Ibsens Nora. Sie waren eingeladen zum Berliner Theatertreffen mit Ein Mann seiner Klasse, eine Inszenierung von Lukas Holzhausen. Haben Sie das Gefühl, ich kann jetzt auch gut gehen oder ich hätte gerne noch ein bisschen einfach weitergemacht dort?
Es ist im Leben ja manchmal nicht so einfach, den richtigen Moment zu finden und irgendwie wird man es auch nachher richtig erst wissen. Ich bin da wirklich gerne hingegangen und hatte auch eine gute Zeit. Klar, Corona hat viel zerstört und viel Unruhe geschaffen. Nicht nur in den Theatern, das war für die Theater eine Katastrophe, diese Erfahrung. Also auch die Isolation und zu guter Letzt auch die nicht wirkliche Würdigung durch Politik und Öffentlichkeit. Und gleichzeitig haben wir das ja überwunden. Und für mich war die Erfahrung jetzt so, dass mein erstes Gefühl mich nicht getäuscht hat, dass das Publikum aus lauter Individuen besteht, die in Hannover so aufgeschlossen sind und so Lust auch haben, sich zu verbinden. Wir haben zum Beispiel so eine Gesprächsreihe, wir müssen reden, die nehmen wir auch mit. Gott sei Dank können wir die mitnehmen mit Sascha Chaimovic. Und danach gibt's immer eine Suppe und man steht und redet zusammen. Und ich habe selten so viel positive und gute Rückmeldungen wie für diese Reihe bekommen, weil die Menschen auch reden wollen. Sie wollen sich übrigens schon auseinandersetzen mit den Themen dieser Zeit. Sie wollen aber gleichzeitig auch miteinander sich auseinandersetzen. Und das fand ich eine super Erfahrung. Und wir haben ein Ensemble, was jetzt zwar auch wieder in unterschiedliche Richtungen gehen wird, aber was trotzdem ja auf eine Zeit zurückblickt, die gar nicht so kurz war. Also 6 Jahre sind ja doch auch eine schöne Zeit.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie auch neue Menschen für das Theater begeistern konnten? Weil ich meine, das ist ja das große Thema schon seit Jahren eigentlich aller Bühnen. In die Stadt hinausgehen, neue Menschen hineinholen und trotzdem bleibt es ja oft in seiner Blase.
Wir haben eine Besucherbefragung gemacht in Hannover und dabei ist Tatsache herausgekommen, dass das Publikum jünger geworden ist über die Jahre. Ich spüre das auch. Ich finde es auch total schön. Es gibt in Hannover eine Flat für Studierende. Das bringt sicherlich auch einen Teil. Aber ich glaube fest dran, dass wir mit unserer Diversitätsagentin Leyla Erçan auch viel erreicht haben und das Publikum durchaus auch diverser geworden ist durch bestimmte Formate, durch Vertrauen über die Dauer der Zusammenarbeit, aber natürlich auch über Stoffe. Wir haben jetzt Archiv der Sehnsüchte nach den Dennis Utlo im Großen Haus gezeigt. Und man merkt schon, dass das mit dem Publikum was macht. Es geht um eine postmigrantische Gesellschaft. Es geht aber auch um Fragen nach Identität, auch Fragen, die sich der junge Mann auf der Bühne stellt, der türkische Wurzeln hat. Es geht um eine Reise in die Türkei und da kommen dann eben auch Menschen, die das betrifft.
Das ist immer so ein bisschen so eine pädagogische Frage, aber was haben Sie gelernt in den 6 Jahren dieser ersten Intendanz?
Ich habe gelernt, ein Stück weit besser, wie man führen kann, wie man so einen Betrieb vertrauensvoll führen kann. Ich habe ja mit Nora Kuhn an meiner Seite, die Tochter von Ulrich Kuhn, aber in erster Linie eine sehr kluge und auch konsequente Frau, die mit mir gemeinsam auch versucht, einen Betrieb liebevoll zu führen, aber gleichzeitig doch auch Richtlinien zu haben und bestimmte Dinge nicht zu dulden oder auch sich zu konfrontieren mit unterschiedlichen Meinungen und Wegen, wie man führen will. Und das habe ich, würde ich sagen, über die 6 Jahre sehr viel praktizieren können und bin damit auch ganz froh so.
Nora Kuhn war ja vorher Dramaturgin am Schauspielhaus hier in Hamburg. Es ist natürlich schon ein lustiger Fragezeichen Zufall. Wie haben Sie sich gefunden?
Ach ja, ich durfte sie eigentlich nie engagieren, als ich leitende Dramaturgin bei Uli war, weil sie die Tochter ist. Und das war wirklich interessant, dass ich, als ich dann Hannover bekam, als erstes gedacht habe, jetzt kann ich sie engagieren. Also es ist schon auch eine Liebe auf den ersten Blick gewesen. Und es gibt ja auch mehrere Überschneidungen noch mit Uli. Also auch Anne Lenk hat bei Uli gearbeitet, die ja jetzt als leitende Regisseurin kommt. Die hat aber auch schon hier am Thalia gearbeitet.
Genau. Mhm.
So wie Anton Nunes schon hier gearbeitet hat. Im Grunde ist, glaube ich, der Zirkel gar nicht so groß, den man so in den großen, tollen Theaterhäusern ziehen kann.
Und es gibt eben durchaus auch, das ist ja vorhin schon angeklungen, Überschneidungen auch mit Joachim Lux. Also Sie übernehmen ja auch bestimmte Stücke aus dem Spielplan. Natürlich vor allem von den RegisseurInnen, die dann auch bei Ihnen wieder inszenieren werden. Also Anton Nunes haben Sie gerade schon erwähnt, Anne Lenk natürlich und Bastian Kraft ist auch dabei.
Ja, ich übernehme ganz gerne viele Arbeiten von Joachim Lux, weil das brauche ich auch für den Spielplan gleichzeitig. Habe ich keine Drehscheibe nächste Spielzeit. Also es gibt ja wirklich große Baumaßnahmen, die wir leider vornehmen müssen, auch gleich in der ersten Spielzeit und auch in der Spielzeit drauf. Aber ich finde, dass Joachim hat einfach tolle Arbeiten hier in seinem Programm. Ich habe jetzt geguckt, dass ich alles, was noch möglich ist, übernehme. Und natürlich freut mich es dann, wenn es mit den RegisseurInnen weitergeht.
Kultur à la carte mit Sonja Anders. Die Katze ist aus dem Sack. Die Pläne für die erste Saison am Thalia Theater sind vorgestellt. Wie geht's jetzt weiter bis zum Sommer?
Ja, erstmal muss ich in Hannover noch eine ganze Menge an letzten Vorstellungen abspielen. Wir haben das Finale genannt, das Ganze. Wir sind nach jeder Vorstellung bereit, im Hof mit dem Publikum nochmal anzustoßen. Da wird nochmal ein bisschen Weißwein und Wasser und Brot auf dem Tisch stehen. Wir haben aber noch eine große Premiere, Sex, mit dem ganzen Ensemble. Stefan Kimmich, Ronny Jakubaschk und Friederike Heller werden das gemeinsam inszenieren. Sicherlich sehr showhaft, sehr witzig und mit viel Musik. Da sind wir gerade noch am Proben und darauf freue ich mich aber natürlich, weil so viel Schauspielende auf der Bühne kann man sich sonst gar nicht leisten.
Im Thalia wird es was Vergleichbares geben. Jette Steckel inszeniert die Jahre von Annie Ernaux, auch mit dem ganzen Ensemble. Da werden auch nochmal alle auf der Bühne sein. Das ist ja die Regisseurin, die die Ära Lux geprägt hat. Also sie war von Anfang an dabei. Aber Sie kennen sie ja auch sehr gut. Ich glaube, sie hat unter Uli Kuhn schon inszeniert in Hamburg und dann natürlich auch in Berlin. Jetzt in ihrer ersten Spielzeit fehlt die aber.
Ja, wir haben von vornherein gesagt, dass wir auch bestimmte Schnitte machen müssen. Aber ich glaube, das darf ich einfach schon mal verraten. Wir sind mit Jette schon jetzt am Reden und ganz konkret am Reden, am Planen. Das war auch immer so gedacht, dass man mal eine kleine Pause macht, ein bisschen Luft dran lässt und sich dann wieder findet. Ich habe ja so Jettes erste Schritte verfolgt. Die ist schon wirklich auch eine außerordentliche Regisseurin.
Keine Pause hat Anne Lenk. Gerade noch hat sie Emilia Galotti inszeniert am Thalia. Sie kommt dann für die, ja, ich sag mal, große Eröffnung mit Was ihr wollt. Und da ist auch das Orchester im Treppenhaus dabei. Das ist im Prinzip auch etwas, was Sie mitbringen aus Hannover, oder?
Ja, das Orchester im Treppenhaus bringe ich tatsächlich mit. Die zieht gerade nach Hamburg, auch sicherlich, weil hier die Kulturpolitik sehr freundlich ist. Und haben auch schon gespielt hier in der Elfi und an unterschiedlichen Orten. Wir haben Gott sei Dank auch eine schöne Förderung für das Orchester im Treppenhaus bekommen, denn so ein Orchester auf der Bühne ist ja immer außergewöhnlich. Und die Anne Lenk hat da total Lust drauf. Und das mag ich auch an ihr. Sie überlässt sich gerade voll der Musik und hat gesagt, es spielt auch wirklich eine große Rolle. Sie sitzen auf der Bühne, sind Bestandteil des Bühnenbilds. Und ja, mich freut einfach, dass das da so ein bisschen spektakelhaft auch startet.
19.09. Das ist der Termin der Premiere. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie weiter gut durchkommen mit der Doppelbelastung. Sonja Anders, vielen Dank. Alles Gute.
Ich danke.
Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie finden die Sendung wie immer natürlich auch in der ARD Audiothek.